einem weiteren Abend im Kepler-Salon begrüßen. Wie immer starten wir sehr pünktlich um 19.30 Uhr. Wie man es jetzt schon auch gemerkt hat, ist es immer ruhiger geworden. Man hat gesagt, es ist fast schon wie, wenn wir eine Stecknadel fallen lassen könnten. Das heutige Thema heißt Zeus schau over, die Apologie des Sokrates. Und wir haben so quasi eine Fremdsprache uns heute eingeladen. Wir werden das Ganze dialektisch ins Irrviertlerische übertragen und damit die Rede, diese bedeutungsvolle Rede nochmal neu anschauen. Ich freue mich heute sehr über meine beiden Gäste. Ich fange mit dem Unbekannteren in dieser Runde an, Hans Kumpfwiller. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Herzlich willkommen. Wir haben in der Vorbereitung selbst schon uns über einige Rechtschreibprobleme hinweggeplagt. Allein wenn Schriftsteller mal anders schreiben, ja. Bin ich auch gefordert, in den Dialekt wieder reinzurutschen. Hans Kumpfmüller ist eben Schriftsteller, ist Autor, ist aber auch Fotograf, ist sehr bekannt, sich auch der Doppelmoral von Politik und öffentlichem Leben einfach zu stellen. Wir haben heute schon einige Fragen gestellt, wie es zu Zeus und diesem Zeus-Schau-Ober gekommen ist. Ich würde gern einfach vorab die Sachen hören und dann diese Frage nochmal stellen wollen. Freue mich einfach sehr, dass Sie da sind. Thomas Moors ist uns schon ein bekannter Gast. Freue mich, dass es diese neue Zusammenarbeit gibt. Einmal herzlich willkommen dir.
Danke.
Thomas Moors hat schon 2009 eine Serie mit uns entwickelt, damals nach Unterlinz Kulturhauptstadt 2009, wo eben verschiedene Partner zu dem jeweiligen Thema eingeladen wurden. Und es ist auch sein Vorschlag gewesen, Herrn Kumpfmüller dazu einzuladen und diesen Abend so zu gestalten. Dementsprechend werde ich mich jetzt am Anfang sehr zurückhalten und den beiden die Bühne geben, die sie ja fast schon theatralisch nutzen werden, wie ich Thomas zumindest kenne. Ich werde dem Ganzen nur den Rahmen geben. Für die, die neu im Kepler-Salon sind, wir sind mikrofoniert, ja, das hat einerseits ein bisschen was zu tun, um verstärkt und besser hörbar zu sein, aber in erster Linie dient es dazu, die ganze Veranstaltung aufzuzeichnen. Ich war das im Hustentest. Deshalb bitten wir Sie dann auch bei den Fragen auf die Mikrofone zu warten, damit wir nicht nur unsere Antworten dann aufgezeichnet haben, sondern auch Ihre Fragen mit dokumentiert sind. Mein Name ist Iris Meyer, ich bin hier im Kepler Salon mit für das Programm verantwortlich und freue mich einfach auf diesen Abend mit Ihnen. Wie immer ist auch die Bar geöffnet und Sie können gerne auch während der Veranstaltung Getränke holen und bestellen. Und jetzt öffne ich einfach die Bühne für die beiden Herren. Ihnen viel Spaß und bitteschön.
Danke, liebe Iris. Ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen zum heutigen Abend. Es ist der zweite philosophische Abend nacheinander, hast du mir gesagt, und von daher freut es mich natürlich sehr, dass auch heute Abend so viele gekommen sind zu diesem Thema, das vielleicht auf den ersten Blick etwas schräg wirkt. Für mich ist es tatsächlich schon der 9. Auftritt im Kepler-Salon und daraus dürfen Sie messerscharf schließen, dass ich sehr gerne herkomme und mich hier im Kepler-Salon bis jetzt immer sehr wohl gefühlt habe. Wie das heute an diesem besonderen Abend laufen wird, hängt natürlich von dem Herrn neben mir ab. Es ist der erste Abend mit Hans Kumpfmüller im Kepler-Salon und Iris Meyer hat es angedeutet. Hans Kumpfmüller ist Innviertler Mundart-Schriftsteller. Aber keine Angst, er ist sonst grundsätzlich eher zahm. Ich habe ihn auch noch nie jemanden beißen sehen, außer verbal. Und ansonsten ist der Hans Kumpfmüller gewissermaßen einer der intelligentesten blöden Hund, die ich in meinem Leben bisher kennengelernt habe. Und das ist auch der Hintergrund dafür, warum ich ihn gebeten habe, doch mal im Kepler-Salon mitzumachen. Man muss ja zum Beispiel mal auf diese Schnapsidee kommen, einen der berühmtesten Texte der gesamten Philosophiegeschichte in einen Tiefsprachdialekt zu übersetzen. Auch diese Frage, wie man auf so eine Schnapsidee kommt, werden wir heute Abend diskutieren. Jedenfalls hat der Kumpfmüller Hans für mich auch wegen dieser unverfrorenen Frechheit selbst was Sokratisches. Wobei ich natürlich ganz am Anfang auf einen höchst bedeutsamen Unterschied hinweisen möchte zwischen Hans Kumpfmüller und dem historischen Sokrates. Der historische Sokrates soll nämlich äußerst hässlich gewesen sein. Das hat er sich heute in der Früh noch gewünscht. Kommen wir zur Sache. Sokrates. Sokrates, den der Renaissance-Philosoph Michel de Montaigne als den Meister aller Meister bezeichnet hat. Und den jederzeit vor Augen zu haben, auch im 20. Jahrhundert noch ein Karl Jaspers als die Grundlage seines gesamten Philosophierens bezeichnet hat. Der Sokrates, der für Geistesgrößen wie Kierkegaard, Nietzsche oder auch Popper das Urbild, der Prototyp des Philosophen war, dieser Sokrates ist angeklagt. Er ist angeklagt und muss sich vor dem Areopag, dem Gerichtsberg in Athen, seinen 501 Richtern stellen. Wie kam es dazu? Was ist der philosophiegeschichtliche Hintergrund? Ganz kurz, die Philosophie begann mit dem Staunen, heißt es von Thales von Milet. Und die Leute begannen zu staunen darüber, dass ihre mythologischen Wahrheiten, die überliefert wurden, als das, was feststeht, plötzlich ins Wanken geriet. Vor allen Dingen deswegen, weil Milet in Kleinasien am Mittelmeer gelegen eine wichtige Karawanenstadt war, Schiffsroutenstadt. Hier kamen Menschen, Händler aus allen Regionen rund um das Mittelmeer und haben diese mythologischen Fragen anders beantwortet, als es die Griechen, als es die Mileser gewohnt waren. Und plötzlich fingen diese mythologischen Wahrheiten an zu wanken und zu schwanken und man begann zu versuchen, mit der Kraft der Ratio des Verstandes den Dingen auf den Grund zu gehen. Wie verhält es sich wirklich? Und es war die Suche nach dem Urstoff, nach dem Urprinzip des Seins, das die milesischen Naturphilosophen am Anfang am meisten beschäftigt hat. Für Thales war der Urstoff das Wasser, für den nächsten war es das Feuer, für den dritten war es die Erde, für den vierten das Unbestimmte, das Apeiron. Für Pythagoras war das alles Unsinn, sondern das Urprinzip ist die Zahl. Und so gab es allmählich in der Zeit der Vorsokratik einen großen Bauchladen an philosophischen Wahrheiten, die alle als Wahrheit verkauft wurden, ohne dass irgendjemand ein hartes Kriterium dafür hätte nennen können, dass seine Position die wahre ist. Und es war großer Philosophenstreit. Diesen Philosophenstreit haben dann die Sophisten aufgenommen und kamen zu der Erkenntnis, offensichtlich ist die menschliche Erkenntnisfähigkeit nicht in die Lage, eine absolute, allgemeingültige Wahrheit zu begründen. Wenn es aber nicht möglich ist, die allgemeingültige Wahrheit zu begründen, dann kommt es im Streit der Meinungen weniger darauf an, wer die wahre Position vertritt, sondern es kommt darauf an, Recht zu behalten. Es kommt darauf an, sich durchzusetzen, sich cleverer zu positionieren, besser zu argumentieren und in letzter Konsequenz sich durchzusetzen. Und die Sophisten verkauften ihre Kunst, ihre Redekunst an den, der sie am besten bezahlte und setzten die Sache durch, die am besten bezahlt wurde. Unabhängig davon, ob sie sich für wahr hielten oder nicht. Und genau das war dem Sokrates ein Dorn im Auge. Ein großer Dorn im Auge. Und das tat er kund, der Sokrates, ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Rücksicht darauf, ob sein Gegenüber mächtig war, ob er politisch einflussreich war, über gute Netzwerke verfügte oder nicht. Und weil damals, vor 2.500 Jahren, die Mächtigen der Gesellschaft bisweilen ziemlich empfindlich reagierten, wenn ihnen so ein Philosophal ans Bein pinkelte, deshalb machte sich der Sokrates schön langsam unbeliebt. Und so kam es halt, dass er im Jahr 399 vor unserer Zeitrechnung vor die Richter treten und sich verteidigen musste. Und diese Verteidigungsrede, über die werden wir heute berichten. Und Sie dürfen dann beurteilen, ob sich die Hoch- oder die Tiefsprache besser eignet, die Sache des Sokrates zu vertreten. Ich beginne in der Hochsprache der ehrwürdigen Übersetzung Schleiermachers. Was wohl euch, ihr Atheder, meine Ankläger angetan haben, weiß ich nicht. Ich meines Teils aber hätte ja selbst beinahe über sie meiner selbst vergessen. So überredend haben sie gesprochen. Wiewohl Wahres, dass ich das Wort heraussage, haben sie gar nicht gesagt. Am meisten aber habe ich eins von ihnen bewundert, unter dem vielen, was sie gelogen. Dieses, wo sie sagten, ihr müsstet euch wohl hüten, dass ihr nicht von mir getäuscht würdet, weil ich gar gewaltig wäre im Reden. Haben Sie irgendwas verstanden? Wohlan, Hans, wie hört sich das in deiner tiefen Sprache an?
Passt auf, Leidl. Wir, eigentlich vier Kämmer, Hans, die mich da angewidt haben. Das weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, ich hätte mich bald selber nicht mehr erkannt. So ist mir das durch aus und durch angegangen. Was die über wieder hergeredet haben. Und wie es geredet haben. Und wie geschmiert es meingegangen ist. Gerade beim ersten Schlug ist er auch keiner, der steckt vor dir. Und wie es dann gemeint haben. Ich soll jetzt einen Bogen um mich machen und einen von mir nicht pflanzen lassen. Weil das, was ich sage, das war gefährlich. Das hat am Fassl schon einen Bogen durchgekränkt. Dass sie aber überhaupt keinen Genierer haben. Weil sie eh bald nur rausgestellt wird, dass so gefährlich bei mir überhaupt kein Rind sein kann. Das ist für mich nur die größte Sauerei. Es konnte aber auch leicht sein, dass sie Angst vor einem Sichern haben, der ihnen die Wahrheit sagt. Wenn es aber das ist, dann war ich der Letzte, der es nicht zugab, dass sein Geredet da was Extrix ist. Aber an das, was ich sage, nicht ihnen geschmackt hat. Ich traue mir schon sagen, dass bei ihnen kein einziges Weißwürfel dabei gewesen ist. Passt auf, Leute, ich werde ein Zeiger an das Gesicht also. Wie es wirklich ist. Von mir kriegt es das zu hören, was mir gerade einfällt. Nicht gerade so schön gesagert wie von den anderen. Ich werde nicht lange dabei die schönen Sprüche umeinander glauben, weil ich weiß, dass ich recht habe. Und was anderes braucht sich keiner von mir erwarten. Weil das war ja nur das schöne Leidl. Wenn ich auf meine alten Tage jetzt auf einmal mit so lauter so lappische Tanz daherkam, wie wenn ich nur ein kleiner Bub war. Pass auf, Leidl. Eins möchte man schon noch austragen. Wenn es mir jetzt so zuhört, denkt sich ein Moment, jetzt redet er auch schon so daher wie am Markt bei den Standler. Weil dort hat man ja da viel von einem zugehört und weiß gut, wo noch ist. Da braucht es ihn aber jetzt wirklich nicht runter und reinblieren. Das ist nämlich leicht erklärt. Ich habe schon einen 70er am Bugel und stehe aber heute das erste Mal vor einem Gericht. Das geredet, das da herin verbraucht wird, das ist nicht das Nein. Stellt euch jetzt einmal vor, ich war ein Wildfremder. Dann drückt sich auch die Augen zu, wenn ihr so redet, wie man der Schnabel gewachsen ist. Und genau das möchte ich Ihnen jetzt bitten. Ob mein Geredet jetzt schlechter ist, wie die Sänger, oder am Ende besser. Ich bitte Ihnen, wart da jetzt nicht lang leise suchen. Ob ich jetzt so sage oder so sage, passt lieber auf, ob ich recht habe oder nicht. Weil für das war ja ein Richter da. Und einer, der sich vor einem hinstellt und einem jetzt vier sagt, der braucht halt eigentlich eh gerade die Wahrheit sagen.
Sokrates selbst macht also geltend, dass es nicht darauf ankommt, zierlich erlesene Worte zu verwenden. Nicht auf Wortbombast und Fachtermini und klingende Fremdwörter, sondern schlicht und einfach darauf, die Wahrheit zu sagen. Und das in jener Mundart und Weise, worin ich erzogen wurde. Nimmt man also den Sokrates beim Wort, dann ist es gerade nicht die Hochsprache, erst recht nicht irgendein abgehobener akademischer Philosophen, Fachjargon. Und es ist auch nicht die hochtrabend ehrwürdige Sprache der Schleiermacher-Übersetzung, mit der er seine Sache vertreten will. Und der Kumpfmüller-Hans hat völlig recht, den Sokrates so reden zu lassen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Denn die Tugend, ein ganz zentraler Begriff der Philosophie des Sokrates, die Tugend des Redners besteht nach seiner Überzeugung eben darin, nicht Recht zu behalten um jeden Preis, sondern die Wahrheit zu reden. Die Wahrheit zu reden, unverblümt, offen und direkt. Und genau das gilt natürlich auch für seine Verteidigungsrede. Woran, o Sokrates, wie genau lautet die Anschuldigung?
Also, passt auf, Leute. Ich stehe zwingend denn da. Ich muss jetzt ganz einfach probieren, ob ich eigentlich nicht da ausreden kann, was sie da bei ihm um eingenisst hat. Und das in der kurzen Zeit. Ich wünsche mir, dass ich es so hinkriege. Und zwar so, dass es für ihn und für mich passt. Und dass ich mit meiner Rede was ausrichte. Mir ist schon klar, dass nicht Macht, die um mich steht. Aber wenn der da oben mag, dann wird es auch hinhauen, die Geschichte. Ich muss auf jeden Fall das tun, was sie gehört. Ich muss mir auf die Füße stehen.
Sokrates, red nicht lange um den heißen Brei. Wie lautet die Anklage?
Der Sokrates macht Sachen, die sie nicht hören. Lauter so Blödsinn. Weil er über wissen möchte, was sie unterm Baum und am Himmel oben anspült. Und er geilt ja den größten Luger so ein, dass es schon fast wieder wahr wird. Die anderen lernen da auch noch.
Aha, Sokrates möchte also wissen. Sokrates ist in diesem Punkt ein Erbe der Vorsokratik, des Thales von Milet, zum Beispiel des Anaximenes, des Demokrits und des Pythagoras. Für alle diese Philosophen galt, dass sie sich nicht mehr mit den Wahrheiten der Mythologie zufrieden geben wollten. Die Zeit der Vorsokratik gilt daher als die Zeit des Übergangs vom Mythos zum Logos, von der mythischen Erzählung zur Naturphilosophie, zum Streben nach echter wissenschaftlicher Erkenntnis. Aber wenn man zum Beispiel nicht mehr daran glaubt, dass die Ursache des Donners Zeus ist, der zornig seinen Wagen zieht, dann stellt man doch in der Tat himmlische Dinge in Frage, die lange Zeit als absolut gewiss gegolten haben. Und dann trifft doch insofern auch der Vorwurf zu, dass Sokrates frevelt. Also, Sokrates, äußere dich. Was ist dran an diesen Anschuldigungen?
Dran ist da überhaupt nichts. Und wenn du mal irgendwo hab's gehört hättest, dass er mich wo antragen hätte, zwingen, erziehen und dass er mich nur zahlen auch lasse für das, dann ist das ganz einfach nicht wahr. Weil eine schöne Sache ist das schon, wenn das wer kann, das Leid erziehen. Wie von mir aus der Gorgias von Leontinoi oder der Prodikus von Chaos oder der Hippias von Elis. Weil von die, das wisst ihr leider, von die ist jeder entstanden, dass er heute da und morgen dort die Jungen, die sie sich aussuchen konnten, mit dem, was, mit wem sie was getan haben möchten und mit wem nicht, so weit bringt, dass sie die anderen davon rennen, mit ihnen dann mitrasend, dafür nur zahlen und der Tee auf und dann schon sagt.
Sokrates, bitte lenk nicht schon wieder ab. Wir wissen, dass du diese Fisten nicht magst, die den Leuten die Wahrheiten und das Wissen verkaufen, das am besten bezahlt wird, ohne Rücksicht darauf, ob es wirklich ihrer Überzeugung entspricht oder nicht. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern darum, ob an den Anschuldigungen gegen dich etwas dran ist. Also bitte erkläre dich.
Ja, jetzt kommt der eine oder andere von euch hergehen und sagen, ich sehe dich, Sokrates. Aber was tust du denn wirklich? Weil irgendwas muss ja dran sein, sonst hältst du ja nicht gar so auf der Mucke. Oder? Von nichts wird nichts. Weil, wenn du ganz einfach mit Haufen rennst, dann kannst du auch nicht so was leicht reden. Sag uns es, was wirklich dahinter ist. Dass wir dir jetzt nicht so mir nichts, dir nichts verurteilen. Wenn einer so etwas sagt, dann denken wir, hat er sogar recht. Aber ich möchte trotzdem probieren, ob ich eigentlich nicht da erklären kann, warum es mir jetzt für einen sicheren herstellt. Jetzt müsst ihr aber gut aufpassen. Am Moment meinen jetzt von Engler, dass ich gerade ein wenig blödel. Eins ist aber gewiss. Von mir kriegt es gerade dies zu hören, was wirklich stimmt. Weil, pass auf, Leute, das mit gescheit sein, das ist ein Luder. Gescheit und gescheit ist eigentlich nicht das Gleiche. Und dies gescheit sein, das wir jetzt vier schmeißen, diesem Wissen, dem ich lernen muss. Versteht ihr das, wie ich das mache? Ja, und so geht es dann schon, dass ich von einer aus sein gescheit bin. Das ist der ganze dann schon. Aber von die, wo ich jetzt rede, die können von mir das so gescheit sein, dass sie über einem Moos ausgewachsen. Oder mir fällt nichts anderes ein, weil ich verstehe nichts von denen. Und wer was anderes sagt, der lügt. Und der möchte mir gerade das Hakeljahrskreuz einhauen. Weißt du, weil jetzt braucht es wegen denen jetzt einen Häuseln anfangen. Und wenn es für einen jetzt auf einmal ausschaut, wie wenn ich gerade ein wenig sprichklopfert, ich sage das, weil er mir einbildet, ich sage das nicht, weil mein Bild, dass es meiner keinen mehr gab. Nein, da gibt es schon noch einen. Und ob es da einen gibt, der steht mir gerade für das, was ich sage. Weil für mein Gescheitsein, ganz wurscht, ob es jetzt wirklich gibt oder nicht, da nenne ich ihn jetzt ein Zeichen. Und zwar ein Herrgott, Selfie Trust.
Aha. Daher weht der Wind. Auf den Gott. Das Orakel in Delphi höchstpersönlich beruft sich unser Sokrates. Und dieses Orakel hat angeblich ein gewisser Chairephon, ein durchaus glaubwürdiger, wenn auch leider bereits verstorbener Zeuge, der einst gefragt, ob es in Athen einen weiseren Mann gebe als den Sokrates. Und das Orakel verneinte. Und das war für Sokrates ein echter Schock, denn Sokrates war ja gerade der Überzeugung, dass er allenfalls wisse, nichts zu wissen. Aber wie kann jemand als der weiseste Mann gelten, der nur weiß, dass er nichts weiß? Hatte sich das Orakel geirrt? Hatte sich der Gott geirrt? Das galt es zu überprüfen. Also machte sich Sokrates auf den Weg, herauszufinden, ob das Orakel tatsächlich recht hatte oder ob es nicht doch einen Weiseren gab als ihn. Das betrachtete er sozusagen als seine göttliche Mission. Nun sag an, o Sokrates, wie hast du diesen Weg der Prüfung in Angriff genommen?
Ich bin einfach zu einem hier, von den Leuten, dass er gescheit war, weil er mich mit denen nicht anfinden wollte. Und ein Orakel wollte ich auch sagen, nämlich, der kommt da, der ist gescheiter wie ich. Obwohl du gemeint hast, ich war Wisser, wie wir mir die Geschichte dann von Hibei angeschaut haben. Wie der geheißen hat, das ist jetzt eh wurscht, unsere Politiker ist gewesen. Da ist mir schon viel gekommen, dass er was drauf hat. Sagen tun sie es jedenfalls. Und heute putzt es ja selber ein. Gerade Stimme tut es halt nicht. Das hätte ich mir auch beibringen wollen, dass das eh gerade eine Einbildung ist. Und dass er da nicht ganz so weit her ist, wie das eben einbildet. Da aber haben wir die Hand aufgeregt bei den Mehrern, die da gewinnen haben. Bei den Aussiegen haben wir zu mir selber nur gedacht, wenn wir uns zwei jetzt so anschauen, dann bin ich da gescheiter. Weil das, wo es wirklich geht, das weiß keiner von uns zwei. Ich habe ein Pulzis ein, dass er was weiß, obwohl ich einen Regen weiß. Und ich weiß eher nichts, aber ich fühle mir so wenigstens nicht ein, dass ich was wisse. Wenn wir uns zwei jetzt zusammenstellt, dann bin ich aber da ich und das Battle gescheiter wie er. Dass er mir nicht einfühlt, dass ich was weiß, von dem ich eigentlich eh nichts verstehe. Warum bin ich noch zu einem anderen hin? Zu einem, von dem es heißt, dass er nur mehr drum gescheiter war wie der erste. Und dort ist mir genauso gegangen. Und von da haben wir es auch noch bei ihm. Nicht gerade bei ihm.
Oha. Nun ja, Sokrates, wie soll ich sagen? Besonders klug war das ja wohl nicht gerade. Ausgerechnet einem der mächtigsten Staatsmänner nachzuweisen, dass es mit seiner Weisheit nicht weit her ist. Dass er in Sachen Weisheit sogar eher ein Blindgänger ist. Oder um in deiner Sprache zu bleiben, dass es sich bei dem Versuch, ihm durch deine Hebammenkunst echtes Wissen zu entlocken, herausstellte, dass da nichts als Windeier, nichts als hohle Sprüche zu holen waren. Also wenn du meine Einschätzung der Lage wissen willst, spätestens nach dem dritten, vierten Fettnapf wäre es vernünftiger, klüger und gesünder gewesen, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Dir deinen Teil zu denken und einfach die Klappe zu halten. Sokrates, sag's, wie bist du weiter verfahren?
Ja, auf das Haufen habe ich es dann oder rein angeklappert und ich habe mir gedacht, ich fahre ja zu Fraß, wie ich dann schön klar weiß draufgekommen bin, dass da nichts rauskommen kann. Außer, dass es überall gerade um Verdruss handelt. Und gerade wegen dem Mal war es ganz wichtig, dass man das Wort von dem da oben ganz oben aufstellt. Beide auf, wie alles andere. Ich habe jetzt natürlich, dass ich dahinter käme, wie was so Rakel gesagt und gemeint hat, bei Oli vorbeischauen müssen, was das geheißen hat, dass sie jetzt wissen. Und blutige Hand. Ich muss eigentlich sagen, wie es wirklich ist. Ich schätze jetzt für was mir da passiert ist. Von die es geheißen hat, dass die über drüber waren, die haben da gestanden, wie die größten Armutsgeld, wie sie mich ausgefragt haben. Und wie es mir von oben eingeboren ist. Und bei den anderen, die man über ein wenig von der Seite angeschaut hat, da ist mir vorgekommen, wir waren es da ein wenig weiter her waren, wie die ersten.
Und dem Orakelspruch folgend, schließlich galt es ja, Gottes Sache über alles andere zu setzen, trat Sokrates eine wahre Irrfahrt an. Suchte nach den Staatsmännern die Dichter auf, die aber offensichtlich ebenfalls nicht so recht wussten, was sie überhaupt und warum dichteten. Und nach ihnen die Handwerker. Und die wussten wirklich etwas. Freilich nur über ihr Handwerk. Aber weil sie sich einbildeten, deshalb, weil sie über Fachwissen und fachliches Können verfügten, auch in allen anderen wichtigen Dingen weise zu sein, gerade deshalb überstanden auch sie, die Handwerker, die sokratische Prüfung nicht und erwiesen sich als weniger weise als er, der erstens selbst Handwerker war und folglich Fachwissen besaß, darüber hinaus aber immerhin wusste, dass er nicht weise war. Und da die Dichter und die Handwerker wahrscheinlich kaum weniger empfindlich waren als die Politiker, kann man fast schon die resignative Frage stellen, oh Sokrates, was kam denn dann schlussendlich bei der ganzen Orakelprüferei heraus?
Bei der Ausfragerei haben die auf mich spinnen, da bin ich mehr geworden. Ja, und wie laut das gesponnen haben. Und am Blödsinn haben sie daher verzählt über mich. Es hat aber auch nur geheißen, ich war ein ganzer Wiefzack, weil die gerade oben haben, die meinen nämlich, dass ich dies von ihrem selben eher weiß, über was ich die anderen dann ausflaschen. Ja, leider, so gesehen, schaut es jetzt bald aus, wir waren gerade der da oben wirklich gescheit war. Und über so Orakel lasst er uns dann ausrichten, dass das, was wir unter Gescheitsein verstehen, wenig oder gar nichts wert ist. Ja, und die Uli, die Ränder, wie nennt er? Namen aber, den sagt er gerade so beleifig, so, wir waren ja gerade so angelegt, der von eng da drunter, der so wie der Sokrates überrissen hat, dass er, wenn es auf Tag geht, eh ein Dreh weiß, der ist eh nur der Gescheiter. Und genau zwingend den renne ich umeinander, wie wenn man es da oben angeschafft hätte. Und ich frage die Leute, von denen man denkt, dass sie halbwegs selber auf der Marienwand, ganz wurscht, ob sie jetzt Dosige oder halt Fremde haben. Und wenn es mir dann vorkommt, dass ihnen das Gescheitsein eh nicht wehtut, dann gehe ich hin zu ihnen, ich der Handlanger von denen da oben, und sage ihnen, dass eh nichts los ist mit ihnen. Und weil ich das tue, zwingend den bleibt mir nicht viel Zeit für mich und für die anderen und für mich schon zuerst nicht. Im Gegenteil. Geldmäßig geht's mir so zu wissen. Weil haben wir für den da oben und Halsen ausreden.
Gut, in Ordnung, Sokrates, so viel habe ich verstanden. Du warst kein geldgieriger Sophist. Dafür warst du eine unglaublich lästige Wanze. Fragen, stochern, nachbohren, verunsichern, in Widersprüche verstricken, mächtige, einflussreiche Männer öffentlich als unwissend entblößen, als bloße Dampfplauderer dastehen lassen, damit macht man sich keine Freunde. Trotzdem, das allein kann doch nicht hinreichend gewesen sein, dich vor Gericht zu zerren, dir den Prozess zu machen, der womöglich mit deiner Todesstrafe enden kann. Reden wir Klartext, Sokrates. Das mit der Weisheit kann ja wohl nicht das ganze Problem gewesen sein.
Ja, da kommt nur dazu, dass die Jungen, die mit mir mitziehen und das dauernd, ohne dass ich das wie anschafft, weil die haben ja die mehr der Zeit, weil die mehr der Zeit haben, das sind halt einmal die Kinder von den Gestopfen, da hilft einmal nichts. Die haben nur die größte Gaudi. Wenn sie mir zuhören, wenn ich die Leute ausfrage, oft machen sie mir es nach und probieren es selber auch, dass sie andere ausflaschen. Sie finden dann auch nur Leute, die sie einbieten, dass sie gar was wissen, aber in Wirklichkeit ganz schön daneben stehen. Darum rappen die jetzt die, die es gefragt haben, auf mich, anstatt dass sie auf einer selbst spinnen. Und dann heißt es, ein ganz gewissen Sokrates, ganze Grätzen, der die jungen Leute da vertut.
Genau. Verderber der Jugend. Das ist der zweite zentrale Anklagepunkt gegen dich, Sokrates. Und haben die Ankläger etwa nicht recht? Freilich, bei dieser Jugend handelt es sich vor allem um der reichsten Bürgersöhne, um die adeligen Jungs, also die vor allen Dingen viel Zeit hatten. Aber gerade die, die zukünftigen Führungskräfte, verdirbst du. Du verdirbst sie, weil sie dir nachfolgen, weil sie Gefallen daran finden, wie du den Großen der Gesellschaft ihre Unwissenheit nachweist, weil du sie verführst, selber nachzudenken, kritisch zu werden, nicht mehr ungeprüft die Meinungen ihrer Väter zu übernehmen, weil sie anfangen zu hinterfragen, ob es wirklich sinnvoll ist, Geld und Ruhm und Macht hinterher zu hecheln. Das ist schädlich, Sokrates. So zersetzt du die gesellschaftliche Grundordnung. Nun ja, so lautet es freilich nicht die offizielle Begründung für den Vorwurf, Sokrates verderbe die Jugend, sondern die offizielle Begründung war vielmehr ein großer Klassiker der Denunziationsgeschichte. In aller Welt bekannt und bei Bedarf allseits fleißig instrumentalisiert. Gottlosigkeit! Das ist doch so, Sokrates, gib es zu, du glaubst nicht an die Götter, sondern lehrst ein neues, ein unbekanntes Daimonion.
Und sowas, sei ich schon, aber sowas denkst du von mir? Sowas traust du mir wirklich zu, dass ich einen gar keinen von dir da unglaub?
Freilich, gar sehr bin ich dieser Meinung.
Die kann man nicht für voll nehmen, Meletus. Und was das angeht, meine ich, ist nicht einmal so gut, wenn du das selber auch tust. Weil passt auf, Leute, wir kommen vier, der Bärs da ist weiter nichts wie gerade ein wenig ein Stichwehr, der den Wisch da vor lauter nicht wissen, was noch geschrieben hat, und jung und dumm ist er halt auch noch. Das war ja bald wie einer, der sich ein Rätsel ausdenkt hat, mit dem er ausprobieren möchte, ob der Sokrates die alten Lösen überreißt, dass er gerade einen Schmäh macht und eigentlich das Gegenteil von ihm selber ist. Oder kann er ihm oder die anderen, von denen er zuhört, nicht für einen Ohren halten? Die kann man ganz einfach nicht helfen. Aber für mich schaut es aus, wie man bei dem Wisch, den er da aufgesetzt hat, der Schuss nach hinten losgeht. Weil wenn du dir sagst, der Sokrates tut was, was sie nicht hört, weil er nicht an die da oben glaubt. Dafür aber da wieder an die da oben glaubt. So was kann man doch nicht gar nicht sagen.
Da haben wir ihn wieder, Sokrates, den üblen Wortverdreher. Aber sei es, wie es sei. Sokrates, du siehst doch, wo dich deine Philosophiererei hingebracht hat. Du stehst vor Gericht, belastet mit schweren Anklagen. schämst du dich also nicht, dass du dich mit Dingen befasst hast, die dich jetzt in Gefahr bringen, sterben zu müssen. Sterben zu müssen! Und wenn du auch uns gegenüber unglaublich stur und unerschrocken sein magst, wenigstens den Tod wirst du doch fürchten.
Das ist wahr, ich warte nur, dass er mich zwingt, den vor das Gericht braucht, weil dann glaube ich wirklich nicht an den da oben. Weil mich dann um diesen Dreh geschert hätte, was wir vorausgesagt haben. Und dieses Sterben wirklich scheichert. Und weil mich viel gescheit haltet, ohne dass ich es wirklich bin. Weil ein Todscheicher, Leute, das kommt aufs Gleiche aus, wie wenn man sich viel gescheit hält, ohne dass man es ist. Weil da meint man ja, man weiß was über das, von dem man nichts weiß. Und über den Tod weiß ja keiner was. Und man weiß aber auch nicht, ob das Sterben nicht weitaus das Beste für einen war. Aber trotzdem scheichern soll ich mir, wie man es genau wissen, dass das das Allerletzte ist. Ja, ist das nicht genau der größte Krampf, wenn man sich einbildet, dass man was weiß, wenn man wenigstens weiß. Ja, Leute, und genau das ist der Unterschied zwischen mir und den Mehrern. Und wenn ich jetzt mal, ich bin gescheiter wie die anderen, dann kann ich es gerade heißen, dass ich nichts Genaues weiß, wie es da Trend ausschaut. Dass man es aber auch nicht einbildet. Hebst du da, was sie nicht gehört und einen nicht parieren, der besser ist wie einer selbst. Ganz wurscht, ob das jetzt Leute haben oder einer von da oben. Das ist schlecht und das schottert, das weiß ich. Aber ich werde jetzt nicht hergehen und das da, von denen ich schon von Haus aus weiß, dass schlecht ist. Und das, von denen man nicht sicher bin, ob es im Moment nicht sogar, ob es nicht sogar gut ist, scheicher und eher aus dem Weg gehen.
Sokrates, du bist ein unglaublicher Narr. Wer derart verstockt und unbelehrbar ist, der verdient sein Schicksal. Aber gut, Sokrates, gut. Wir Athener sind keine Barbaren. Wir sind zivilisiert, wir sind die Erfinder des Humanismus und als solche bereit, Gnade vor Recht ergehen zu lassen und machen dir deshalb ein Angebot. Wenn du versprichst, nicht mehr zu philosophieren, kannst du gehen, als freier Mann. Solltest du dich aber weigern und weiter dein Unwesen treiben, bist du fällig.
Hörst du auf, Leo. Das hat es mir nicht zuwider. Aber wenn es auf Tag geht, dann werde ich tot ein da umfallen und nicht ein. Und solange ist der Schnauf und solange ist vom Kopf her der Leid, ich werde nicht aufhören mit Philosophieren. Und ich werde mit jedem von einem reden. Wie mit einem grauen Ros. Und werde mit der Nase draufrennen. Wie es halt gewöhnt bin. Und wie es halt gewöhnt bin, werde ich sagen, mein Lieber, du bist einer von Athen. Oder eine große Stadt. Eine Stadt, wo gescheite Leute daheim haben. Die auch was zu sagen haben. Und da ist der nichts blöd. Dass die gerade darum rammt, dass das Geld über mehr wird. Und was genug ist, anstellen kannst, dass die Leute sagen, Mensch, das ist einer. Aber die Wahrheit und die Vernunft, die können dann Vogel abrutschen. Und das da drin bei dir hinhaut, das ist da ein Ding, oder? Wenn aber jetzt einer von ihnen das anstreit und sagt, dass er sich eh um das rennt, dann werde ich den nicht ganz einfach ziehen lassen. Da werde ich schon vorher nur ein Kram und ausflaschen. Und wenn ich ihm dann dahinter komme, dass er keinen Kerze hat, wo ich die ganze Zeit davon rede, dann werde ich ihm schon das Gestuhl putzen. Weil das, was das wichtiger war, bei ihm ganz aufs Letzte kommt. Und die Lobigkeit, die war auf einmal, weiß Gott was. Und das wäre bei den Jungen und bei den Alten da. Ganz wurscht, wo ist der Wisch, bei den Zugreisten und bei den Dasein. Bei den Dasein natürlich nur höher, weil das, die können ja praktisch zu meinem Freund werden. Und zwingen einen könnte sicher sein. An der Stadt hat nichts Besseres passieren können. Wie das mich für den da oben was soll es da eingeschmeißen.
Sokrates hat es nicht anders gewollt. Er hat nicht nachgeben wollen. Hat sich nicht gefühlt.
Das war der Roland. Der weiter.
Er hat das Spiel nicht mitgespielt, er hat auch kein mildes Urteil erbettelt, weil das Betteln nach seiner Überzeugung eine Verhöhnung der Richter gewesen wäre, denn die Richter hatten die Aufgabe, seinen Fall zu beurteilen und nicht ein Urteil zu verschenken, das erbettelt wird. Also verurteilte ihn die Gerichtsversammlung mit 281 von 501 Stimmen zum Tode. Was Sokrates mit der Bemerkung kommentierte, er habe mit einem eindeutigeren Urteil gerechnet. Im Übrigen verdiene er aber nach seiner eigenen Einschätzung viel eher das Urteil, im Prytaneion speisen zu dürfen, wie die Olympiasieger, der freche Hund. Aber die Athener waren ja, wie bereits erwähnt, keine Barbaren, sondern edle Humanisten, und deshalb boten sie dem Sokrates an, dem Tod zu entgehen und stattdessen in der Verbannung zu leben.
Ja, Leute, das war was, hä? Da hätte ich ein Leben vor meiner. Wenn ich, alter Knacker, jetzt von da weggehe und von einer Stelle die andere ziehe und überall so lange bleibe, bis mich wieder ausjagt. Eins weiß ich aber schon, ganz wurscht, wo ich hinkomme. Die Jungen werden mir überall zuhören, wenn ich so rede, genauso wie da. Und wenn ich es nicht zulassen lasse, dann jagerten mich die auch wieder zum Teufel, weil sie bei den wilden Schädigen werden. Und wenn ich es aber zuhören lasse, dann jagt wieder Vater oder der Onkel aus. Wegen jener.
Sokrates, du machst mich wahnsinnig. Es wird doch wohl möglich sein, wenigstens in der Verbannung den Mund zu halten.
Ja, eigentlich ist jetzt so erklären, dass alle verstehen, das mal ein hübsches Vier nehmen. Wenn ich nämlich jetzt hergehe und sage, das war das gleich, wie denn da oben nicht folgen und darum kann ich und darf ich keine Ruhe geben, glaubt es ja da nicht, weil sie denkt, ich halte den Graf für den Schmäh. Wenn ich aber sage, es gibt nichts Schönes für einen, wie jeden Tag über das reden, was der Kerze eigentlich wert ist und über die anderen Sachen, das von mir hört. Und wenn ich es eben und andere ausfrage und dass ein Leben ohne dem für mich gar kein Leben sein kann, dann glaubt es mir ja nur weniger, was ich sage. Pass auf, Leute, das ist zwar genauso, wie ich sage, dass ich es aber jetzt so bringe, dass es sich auch glaubt, da mache ich auch alle zwei Hände.
Unfassbar. Unbelehrbar. Was soll man da noch sagen? Nicht nur, dass er sich von seinem Todesurteil in keiner Weise beeindrucken ließ, sondern er behauptete auch noch selbstbewusst, er sei zwar von seinen Klägern in dieses Urteil getrieben worden, diese aber, die Ankläger, seien von der Wahrheit schuldig erklärt, der Unwürdigkeit und Ungerechtigkeit. Und all denen, die ihn verurteilt hatten, stellte er vor dem Gang in die Todeszelle noch eine verlockende Prognose.
Das möchte ich nicht sagen, was sie dann anspielen wird, wenn sie mich umgebracht habt. Aber jetzt bin ich selber dort, was sie die Leute mit Wahrsagen schon einmal leichter tun. Dann nämlich, wenn es dann sterben ist. Passt auf, Leute, es schickt mir zum Tod. Aber was einpliert, wenn ich gestorben bin, das ist nur mal darum ärger, wie das, was mir jetzt bevorsteht. Ich hab's jetzt wegen dem da, weil ihr ihn einbult habt, dass ihr ihn von mir dann nicht mehr lang ausfragen lassen müsst über ein Leben. Aber genau umgekehrt ist, das kann ich jetzt schon sagen. Da werden noch weit mehr kommen. Die werden ihn dann Fragen stellen, über die habe ich bis jetzt noch einen Deckel gehalten. Und von die habt ihr es noch gar nicht gewusst, dass es gibt. Und die sind Zache-Teufel. Je jünger wird Zache. Und die werden ihn nur heute giften. Und sie jetzt nämlich meint, das Kind zum Menschen umbringen und dem aus dem Weg gehen, dass er ihn nicht mehr lange in ein verkehrtes Leben verschmeißt, dann schneidet es ihn gescheit. Weil so schafft man nichts aus der Welt. Das haut nicht hin. Und schön ist es umbrennend. Einen schönen und einen leichten geht es irgendwie nur, wenn man die anderen nichts an den Weg legt. Und wenn man schaut, dass man so eben halbwegs was wird. Das möchte ich jetzt, was mich verurteilt habt, ganz einfach nur gesagt habe. Bevor ich jetzt gehe.
Sokrates nimmt die Todesstrafe an. Und er tut es ruhig und gelassen. Weil er meint, hoffen zu dürfen, dass der Tod etwas Gutes sei. Denn entweder ist der Tod ein völlig empfindungsloses Nichtsein oder ein Versetzen der Seele an einen anderen Ort. Ist er empfindungsloses Nichtsein, dann ist der Tod ein wunderbarer Gewinn. Denn dann ist die Ewigkeit wie eine einzige traumlose Nacht. Ist aber der Tod das Versetzen der Seele an einen anderen Ort? Was sollte eine so schöne und gerechte Seele wie Sokrates dann zu fürchten haben? Die Vorstellung im Jenseits mit Orpheus, Homer, Odysseus und Sisyphos umherwandeln und sprechen zu können, macht doch geradezu Lust aufs Sterben. Und so endet die Verteidigungsrede des Sokrates mit ausgesprochen versöhnlichen Worten an die Adresse seiner Richter. Also müsst auch ihr Richter gute Hoffnung haben in Absicht des Todes und dies eine Richtige im Gemüt halten, dass es für den guten Mann kein Übel gibt, weder im Leben noch im Tode, doch dass je von den Göttern seine Angelegenheiten vernachlässigt werden. Aber Sokrates, sag es uns du in deiner eigenen Sprache.
Passt auf, Richter, wo es jetzt das Sterben angeht. Da braucht es eigentlich nicht raten. Und das könnt ihr sicher sein, in einem guten Menschen passiert nichts. Solange er lebt nicht und wann er gestorben ist, auch nicht. Und was er tut und wie es ihm geht, das ist wiederum nicht wurscht. Das könnt ihr mir auch glauben. Auch die Geschichte von mir, die ist nicht von ihm selber erinnert worden. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass für mich das besser gewesen ist, dass ich jetzt stirbe und mit der ganzen Schach nichts mehr zu tun habe. Weil zu dem hat mich die Stimme ja nie zurückgeholt. Und ich bin ja nicht einmal besser, als wie der Andi wieder anruft und da geschickt haben. Obwohl sie sich was anderes gedacht haben, bis sie mich da eingereiht haben. Die haben sich von Ulla angefangen, aber festgeführt nur, dass man einen Strick dran. Das möchte ich nicht schon mal gesagt haben. Was aber möchte man nur ausdrücken, Leidl. Lass, dass meine Buben mal reinkommen. Und so meine Großen nur haben. Dass es genauso aufgedreht, wie in mir wir aufgedreht haben. Wenn ich nämlich mal vorkommt, dass sie ums Geld oder sonst was heute raten, wie man gehört sie. Und wenn sie sich für was holen, was sie nicht haben, dann sagt sie sich ja nein. So wie sie wegen sie wie gesagt haben. Weißt du, sie dann ums Falsche raten und meinen, sie waren weiß gut was. Dabei haben sie eh gerade nichts nutzt. Wenn es dies dort, dann tut es mir recht. Hier so, meine Buben auch. Jetzt aber wird es Zeit sein gehen. Für mich zu sterben. Wie eng zum Leben. Ob es ein Gescheitern ist, das wissen wir alle miteinander nicht. Das weiß gerade der da oben.
Für dieses Experiment, sag ich mal. Fragen sind jederzeit erlaubt. Bitte einfach Handzeichen und wir geben das Mikrofon gerne zu Ihnen durch. Meine erste Frage ist natürlich, wie kommt man zu so einem Zweck dazu, einfach sowas ins Inviertlerische zu übertragen? Oder ist es im Nachhinein bedeutender geworden? War es Zufall?
Ja. Das ist ein relativ banaler Grund. Ich wollte eigentlich, ja, wahrscheinlich eh gerade mir selber beweisen, dass man der Mundart ganz was Gescheites auch sagen kann. Das war der Grund.
Wie kommt man als Philosoph zum Innviertler? Vor allem als deutscher Philosoph, Entschuldigung, ich habe keine Wurzeln. Aber ich habe ja das Buch in der Hand. Das Buch in der Hand gehabt, das liegt auch auf, Sie können das gerne noch einmal durchblättern. Wie ich es erst einmal in der Hand gehabt habe, ich hatte echt Schwierigkeiten, das zu lesen. Im Fluss ist es dann ja noch gegangen, aber wenn ich einzelne Wörter, sind einfach unglaublich schwierig. Thomas stammt ja aus Deutschland, was nicht heißt, dass er mit unserem Dialekt recht verbandelt ist. Warum wird mich Innviertlerisch und Deutsch, warum?
Es hat natürlich ein langer Hintergrund, es hat eigentlich nie Probleme mit dem Dialekt. Kleine Anekdote am Rande, eine Studentin besucht uns zu Hause und meine Frau, die mit mir immer Dialekt geredet hat, fängt plötzlich an, Hochdeutsch zu sprechen mit der Studentin. Und ich sage, aha, interessant, mit mir hast du nie Hochdeutsch geredet. Antwort, ja, die habe ich auch für gescheit gehalten. Weder sie noch die Studenten haben den fetten Abs bemerkt. Meine Tochter sitzt da hinten und es ist so, dass ich zu Hause eigentlich der Einzige war, der keine Probleme hatte mit den Kumpfmüller-Texten. Und die Kumpfmüller-Texte haben mich in mehrfacher Hinsicht gereizt. Erstens überhaupt mal zu übersetzen, was steht da? Also den Sinn der Worte zu verstehen. Und dann der nächste Übersetzungsschritt, mitzukriegen, was will denn eigentlich? Wo ist jetzt der Schmäh? Was ist die Pointe? Das ist sehr reizvoll. Das ist immer so eine Doppelübersetzung bei Kumpfmüller-Hans. Und was die Übersetzung der Apologie ins Innviertlerische betrifft, zum einen der Gedanke, man kann im Dialekt was Gescheites sagen, man braucht keine Hochsprache. Ganz im Gegenteil, der Dialekt bietet viel mehr Nuancen, viel mehr Spielraum im besten Sinne des Wortes. Und dann natürlich bin ich der Überzeugung, dass dieser Dialekt, die Tiefsprache, viel besser geeignet ist, die Sache des Sokrates zu präsentieren. Denn viele neigen dazu, die Philosophie als etwas Erhabenes, irgendwo nahe den Göttern abgehoben, nur für erlesene Geister zugänglich zu betrachten. Und das halte ich für einen ausgemachten Unsinn. Für mich ist die Philosophie etwas, das das Leben jedes Menschen angeht und jedes Menschen betrifft. Und da braucht man keine abgehobene Sprache und keinen Fachjargon und auch kein hochtrabendes Schleiermacherdeutsch, um dem gerecht zu werden. Und das fand ich einfach sehr reizvoll.
Gibt es Fragen Ihrerseits? Gerne.
Wie sind Sie auf Platon gekommen?
Wie? Ich bin eigentlich über Sokrates zum Platon gekommen. Und zwar, weil ich will mich jetzt, also bei Gott nicht damit mit Sokrates auf einer Stufe stellen, aber ein gewisser Wiedererkennungseffekt war für mich schon da. Weil wenn ich bei uns in den Dörfen da so über den Ding gehe, in den Platz gehe, geht es mir endlich. Ja. Und wenn es Dörfen haben, war ich auch schon dort, aber das darf man eben nicht mehr so leicht. Ne? Also, es ist, ja, sagen wir mal so, es ist eine geringfügige Autobiografie verbunden.
Da gibt es eine Frage ganz vorne.
Ja, wir haben.
Ja, geht's ja.
Wir haben in unserer Frühschoppenrunde, bei der sich ein Innviertler, also ein emigrierter Innviertler befindet, im Vorfeld diskutiert, und zwar, wie es immer, die ist in meiner Übersetzung von einer Schallplattenaufnahme, da heißt immer sehr oft beim Sokrates, er sagt, macht mir keinen Lärm, ihr Männer von Athen. Und ich habe den Innviertler gefragt, wie wird das also übersetzen, ins Innviertlerisch? Jetzt die Frage an den Autor, wie übersetzt man, macht mir keinen Lärm, ihr Männer von Athen, ins Innviertlerische?
Ja. Ich sage da mal überhaupt nicht Männer von Athen, ja. Weil mittlerweile wissen wir, dass es Frauen auch gibt und dass Frauen denselben Stellenwert haben, also Männer bleiben wir mal aus. Ja, ich sage halt so aus dem Ding aus, macht's mir nicht so viel Bahö, Leidl. Bahö. Bahö, sage ich nicht. Oder so sagen wir doch einmal. Und da weiß jeder, um was geht. Das ist wichtig. Ja.
Welche dieser Sachen, es sind sehr viele große Begriffe wie Wahrheit, Tugendhaftigkeit, Tugend, Jugend und so weiter gefallen, wenn ihr sie jetzt anschaut, es ist ja ins Dialektische und ins Jetzt-Sprache eigentlich übersetzt worden, aber welche sind die wichtigen Punkte in dieser Arbeit jetzt für euch, die auch wirklich in die heutige Zeit übertragbar sind?
Ja, wenn ich für mich spreche, dann ist an der Figur Sokrates das reizvollste und interessanteste, dass bei ihm Lehre und Leben in Einklang sind, übereinstimmen. Dass er eben keiner ist, der vom Katheder herab große Reden schwingt und nichts dahinter, sondern er vertritt das und lebt das, was er lehrt. Und das war auch das große Faszinosum für die Jugend seiner Zeit. Denn die haben natürlich auch mitgekriegt, dass die Politiker genau das machten. Es war gerade bei den Sophisten ja praktisch Methode oder System, dass sie die Position desjenigen vertreten, der am besten zahlt, unabhängig davon, ob die Position richtig ist oder falsch, Hauptsache es wird die Position bezahlt. Und das wird auch von den Jugendlichen in Athen damals offensichtlich als zutiefst verlogen wahrgenommen, als nicht authentisch und unbefriedigend. Dann kommt eben diese Figur Sokrates und lebt ihnen genau das Gegenteil vor. Und das hat natürlich dann auch damit zu tun, dass sich Sokrates massiv unbeliebt macht bei denen, die gern ihr Leben fortsetzen, und plötzlich werden die Jungen rebellisch. Also für mich ist schon diese Authentizität und Glaubwürdigkeit mit das Wichtigste an dieser Figur Sokrates.
Herr Kumpfmüller?
Da gehe ich mit Ihrem konform. Also, ich habe es einmal so formuliert, eher so ähnlich, als ich gefragt habe, wieso ausgerechnet Sokrates und so, dass ich gesagt habe, ich habe keinen aktuellen Text gehabt. Weil er einfach, ich meine, mit dem, wenn du mit dem heute herstellst, ja, stell ins Parlament ein, heute passt, stell dich wo in die Wirtschaft oder vor die sogenannten Wirtschaftsfritzen hin, passt, stell dich vor diese, stell dich vor Kirche hin, passt. Ja. Also, und diese Aktualität und das hat mich einfach fasziniert. Und das in der ureigensten Sprache. Ne? Das war einfach mein Zugang. Und naja, und wir dann mit ihm dann über das, und so damals hat er dann gelesen und so weiter. Da muss ich sagen, schon ein wenig ein paar Mal gehabt am Anfang. Aber wie er das dann angesehen gehabt hat, dann hat es für mich auch
passen. Gibt es Fragen von Ihrer Seite?
Ja. Sabine. Ja. Als geborene Innviertlerin würde mich nur interessieren, gerade bei der Dialektik, gibt es da gewisse Regeln, wie man was schreibt, oder gibt es da Einheitlichkeit, oder macht jeder, wo er doch einige Mundartdichter gibt?
Ich habe jetzt die Frage akustisch nicht verstanden.
Gibt es gewisse Regeln, wie man diese Mundart schreibt? Also gibt es da Mundartdichter etc.? Gibt es da Einheitlichkeit, oder jeder so, wie er glaubt, dass man es ausspricht? Ja.
Dass du so schreibst wie ich, schaffst du, ne? Aber ich tue es trotzdem. Ne? Ich meine, es gibt natürlich einen anderen Zugang, aber ja. Aber nein, ich sage halt, so passt es. Also für mich halt.
Es geht um die Schreibweise.
Genau.
Ja. Die Schreibweise. Schreibweise, ja. Es gibt aber mal, grundsätzlich gibt es einmal keine. Es gibt keine Rechtschreibregeln. Also in der Mundart Ich habe damals, die phonetische Schreibweise, also was weiß ich, Axons heißt XONS, ja. Und ich habe damals ein Schlüsselerlebnis gehabt mit meiner jüngsten Tochter. Die hat, ich weiß nicht, sind die Lehrer da wahrscheinlich, oder? Wann haben sie die Ansagen da, diese die zweite, dritte Volksschule, meine ich, ne? Und mein Dirndl hat in der Klasse einen fürchterlichen Legastheniker gehabt, ja. Und mein Dirndl war Rechtschreiben relativ gut. Und die hat den, ja, ich möchte nicht sagen, angekimmelt, aber die hat das fasziniert, wie der dann eben gelangen kann bei der Rechtschreibung. Und die sagt zu meiner Frau, Mama, der hat sich eine Rechtschreibfehler gemacht. Und die Frau ist auch Pädagogin und sagt, natürlich, ja, Fehler für andere, ich baue schon nicht auf. Und so. Mama, der hat bei einem Wort, das hat nur so und so viele Buchstaben gehabt, hat er drei Fehler drin gehabt. Und das war meiner Frau immer noch zu wenig. Dann ist die Kleine, hat eine hochrote Birne gekriegt und hat gesagt, Mama, der schreibt wie der Papa, aber der macht es ernst. So weit.
Mir hat noch interessiert, du hast ganz am Anfang eine Passage aus dem Buch gelesen. Dann welches war denn das?
Das ist gleich der Anfang der Verteidigungsrede. Ganz am Anfang. Wisst ihr ja nur, was wohl euch, ihr Athener, meine Ankläger angetan haben, weiß ich nicht. Ich meines Teils, aber hätte ja selbst beinahe über sie meiner selbst vergessen, so überredend haben sie gesprochen.
Ja. Die Passage?
Ja, ja.
Hast du dazu konkret eine Frage jetzt, oder?
Ja, ich habe kein Wort verstanden, wie ich es am Anfang gehört habe. Aber ich habe es dann übersetzt gekriegt. Mir hat interessiert das Buch an sich. Das ist praktisch.
Ja, ist zweisprachig. Auf der linken Seite jeweils die ehrwürdige Schleiermacher-Übersetzung und rechts.
Ja, ich habe es so formuliert. Nicht in Viertlerisch und in Viertlerisch.
Okay. Ja. Das war mehr Verständnis. Ja. Fragen Ihrerseits? Gerne.
Übersetzen Sie öfters Texte von anderen?
Nein, also ich habe nur das gemacht und ich glaube, ich lasse dabei. Ich hab bei keiner Arbeit, ja, sind ja gerade wie viele Seiten, ich glaube, 60 Seiten sind sie ja gerade. Aber ich muss sagen, ich hab viel gemacht, ja, aber ich habe noch nie so viel gelernt wie da. Das muss ich auch sagen. Und ich habe hier die 60 Seiten. Ich bin kein Mensch, der konsequent arbeitet, was weiß ich, 8 bis 12 und von 2 bis 5, aber da habe ich es getan und habe ein halbes Jahr gearbeitet dran. Also ich habe mich dann wieder, also nicht, dass ich jetzt gerade schreiben gehen oder das Übersetzen, sondern habe mir dann andere Übersetzungen her und man hat mich mit Altphilologen zusammengesetzt. Und die Arbeit selber war einfach herrlich. Ich habe so viel gelernt und ja, und ich glaube, dass ich. Das ist der Bellus. Und jetzt schreibe ich eben so.
Iris, nur eine Ergänzung zu dieser Bemerkung, dass du am Anfang nichts verstanden hast vom hochsprachlichen Text. Wenn man diese Schleiermacher-Übersetzung liest, hat man Probleme zu verstehen, weil die Sprache sozusagen überhöht ist, irgendwie in dem Drang, diesen göttlichen Philosophen, Sokrates, Platon, irgendwie gerecht zu werden. Also muss die Sprache entsprechend hoch angesiedelt werden. Und ich bin halt der Überzeugung, dass genau das am sokratischen Geist vorbeigeht. Es ist Sokrates eigener Anspruch, dass das, was er zu sagen hat, einfach, klar, direkt in der Mundart, in der er gelernt hat zu sprechen, auszudrücken ist. Das hat er nicht nötig, irgendeinen abgehobenen Fachjargon, hinter dem er sich versteckt. Das war mit für mich der größte Reiz, zu sagen, okay, machen wir es in der Mundart, weil da kommt der Sokrates besser raus, viel besser raus. Das ist der Punkt.
Gut. Ich habe es verstanden. Bitte schön, ganz vorne.
Ja, ich wollte gerade zu diesem Text am Anfang was sagen. Herr Mohrs, wie Sie das vorgelesen haben, ist mir nicht sofort eine Assoziation gekommen zu was, was ich hier jetzt in unserer Zeit erlebt habe. Ich hatte einen kleinen Unfall, ist ein Schaden entstanden und ich habe mich an einen Anwalt gewandt, um eine Schadenersatzforderung an die Gegenseite zu stellen. Und habe dann nach einiger Zeit dieses Schreiben des Anwalts in den Fingern gehabt, ich habe meinen eigenen Fall nicht mehr erkannt. Ja. Weil es ähnlich wie hier so geschraubt und so verdreht formuliert war, dass es einfach der Tatsache überhaupt nicht mehr entsprochen hat. Und das ist mir da sofort in den Sinn gekommen.
Das hat, nur ganz kurz als ergänzt, hat natürlich auch Methode. Der Begriff Esoterik stammt ja aus dem Griechischen von Esoterikos, das heißt so viel wie geheim, verborgen, nur für die Eingeweihten verständlich. Und es haben sich alte Philosophenschulen, etwa zur Zeit des Sokrates, durch die Sprache nach außen abgegrenzt. Sodass also Spax eine Geheimsprache war und nur für die Insider verständlich. Und genau den Eindruck hat man natürlich heute auch bei Juristenfachjargon, dass dieser Jargon betrieben wird und nur die drin sind, die das studiert haben, können sie überhaupt verstehen. Und damit grenzt man sich auch ab von Laien. Es gilt für andere Wissenschaftsdisziplinen auch, wo eben diese sprachlichen Wände aufgebaut werden und man versteht nur dann etwas, wenn man sich mal bemüht hat, in den Inner Circle reinzukommen.
Bitte schön, Herr Sven.
Ich hoffe, man hört man mich.
Ja.
Ich hoffe, man findet es nicht als Provokation, wenn ich jetzt Folgendes frage. Ich bin kein Philosoph, ich weiß relativ wenig, aber soviel ich weiß, ist von Sokrates nichts Schriftliches überliefert. Es ist ja nur von anderen, vorzüglich von Platon, über ihn berichtet worden. Dann ist es nochmal jetzt übersetzt worden, das ist von Herrn Schleiermacher. Wie können Sie sagen, wie Sokrates damals gesprochen hat?
Es gibt in der Tat keinen Tonbandmitschnitt. Und Sie machen damit natürlich ein Fass auf, das in der Platon-Forschung, Sokrates-Forschung, eines der kniffligsten überhaupt ist. Das geht, also das Spektrum reicht so weit von Positionen, die sagen, jawohl, das ist eine frühe Platon-Schrift und hier ist die Position des Sokrates noch sehr klar greifbar, wirklich die Position des Sokrates, bis hin zu Positionen, die die Historizität der Figur Sokrates in Frage stellen, ob sie ihn überhaupt gegeben hat. Kann man natürlich schlecht abschließend klären aus heutiger Perspektive. Sie haben völlig recht, es gibt von Sokrates keinerlei schriftliche Überlieferung. Er hat offensichtlich nichts geschrieben, war auch nicht sein Anspruch, etwas schriftlich überliefern zu können, vor dem Hintergrund, ja, was soll ich denn überliefern, wenn ich weiß, dass ich nicht weiß? Was soll ich denn hinterlassen? Und in der Platon-Forschung geht man eigentlich mittlerweile mehrheitlich davon aus, dass die frühen Platon-Dialoge, zu denen Dialoge und Schriften, die Apologie zählt, der Kriton, Laches, die frühen Tugenddialoge oder auch das erste Buch der Politeia, die Position des Sokrates klarer wiedergeben. Und dann beginnt es ab der mittleren Phase Platons zu kippen und seine eigene Philosophie drängt sich in den Vordergrund, obwohl er die immer noch dem Sokrates in den Mund legt. Ganz bewusst, schriftstellerisch geschickt, weil Sokrates eben eine enorme Autorität hatte, gerade über seinen Tod hinaus. Und die zweite wichtige Quelle sind Komödien des Aristophanes, wo eben Aristophanes sich lustig macht über Sokrates. Aber die Informationen des Aristophanes über den Sokrates stimmen doch weitestgehend mit dem überein, was in den frühen Platon-Texten über Sokrates. Das ist eine andere Perspektive, was der eine positiv beschreibt, macht sich der andere lustig drüber. Aber es ergibt sich schon ein stimmiges Bild von einer Person. Dass man den nicht vor Augen hat und nicht bei ihm anklopfen kann und sagen so, wie war das jetzt wirklich?
Wo es wieder fasziniert hat, bist du einmal gesagt hast zu mir, wenn er die Verteidigungsrede so gehalten hätte, wie es da steht, dann hätten sie ihn gar nicht so verurteilen können. Ja? Das hat mich natürlich fasziniert.
Ja, muss man natürlich immer zur Kenntnis nehmen, Platon ist in erster Linie auch Schriftsteller. Es fällt vor allen Dingen in den frühen Dialogen, in den frühen Tugenddialogen auf, dass dieser Sokrates ja so unglaublich gescheit ist. Der weiß beim ersten Satz schon, was nach 80 Seiten wie der letzte lautet und wie er seine Gesprächspartner am Nasenring durch die Arena zieht und was dann am Ende rauskommt. Das ist natürlich konstruiert. Dieser ganze Argumentationsgang ist konstruiert, damit am Ende das rauskommt, was rauskommen soll. Die Sophisten stehen schlecht da und Sokrates, Platon stehen gut da. Mhm. Weshalb dem Platon auch immer wieder vorgeworfen wurde von den Kritikern, dass er eigentlich der Obersophist ist.
Wir haben ganz hinten eine Frage. Amen.
Ich hätte noch, möchte nochmal zur Sprache zurückkommen. Also ich gehe hier mit dem linken Philosophen Ludwig Wittgenstein und dem Begriff des Sprachspiels und würde mir anfragen, was würden Sie sagen, wo liegt, Sie haben ja selbst gesagt, es ist zweisprachlich, hier der Vorteil und vielleicht auch die Nachteile des dialektischen Sprachspiels im Vergleich jetzt zum Sprachspiel Schleiermachers?
Ja, ich habe es schon mehrfach angedeutet. Ich bin der Überzeugung, dass das Sprachspiel Schleiermachers diesem sokratischen Geist, wie ich ihn verstehe, nicht gerecht wird. Weil diese Sprache überhöht ist, abgehoben ist und suggeriert, dass diese Philosophie des Sokrates etwas sehr Hochtrabendes ist, etwas furchtbar Kompliziertes, wo man mal ein Philosophiestudium absolviert haben muss, um überhaupt zu verstehen, was er denn meint, was er will. Und das ist meines Erachtens gerade nicht der Fall bei der Philosophie des Sokrates, sondern diese Philosophie des Sokrates lässt sich sehr einfach und klar bestimmen. Es geht ihm darum, die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit, und die offen und direkt auszusprechen. Es geht ihm darum, den Leuten zu sagen, was ihr macht, ist Unsinn, indem ihr Ruhm, Macht, Geld hinterherhechelt und euch nicht drum kümmert, wie es denn um euch selber steht, also Seele, Tugend und so weiter. Das ist viel wichtiger. Und das macht für mich den Reiz des Dialekts aus, der Tiefsprache, dass sie eben viel besser in der Lage ist, genau diese Einfachheit und Schlichtheit des sokratischen Anliegens zu kommunizieren. Deshalb glaube ich, dass dieses Sprachspiel, oder wenn man das überhaupt so nennen sollte in dem Zusammenhang, angemessener ist für diese Philosophie.
Findet man andere Beispiele, außer von Herrn Kumpfmüller, wie Philosophie so interpretiert wird?
Diese Philosophie so interpretiert wird?
Ja, oder? Überhaupt Philosophie in den Dialekt gebracht wird. Also um zum Beispiel Verständlichkeit zu fördern, wenn es schon verständlicher ist.
Also mir ist sonst nichts bekannt in der Form. Ja, es gibt doch nicht so viele Verrückte wie den Hans.
Da ist direkt schon.
Ganz vorne, gute Frage.
Vielleicht eine kleine Ergänzung, mir ist gerade eher scherzhaft Asterix und Obelix eingefallen, die ja in alle möglichen Dialekte ins Steirische übersetzt wurden.
Der Gruber.
Von Reinhard Gruber zum Beispiel, ja.
Reinhard den Gruber.
Von Kurt ins Wienerische und von Felix Mitterer ins Tirolerische. Das wäre ein Beispiel, das mir einfallen würde. Und dann vielleicht ein eventueller Vorgänger von Herrn Kumpfmüller, nämlich von Gottfried Glechner, der bayerische Odysseus. Also Odysseus ins Bayerische übersetzt. Okay. Das wäre mir ergänzend eingefallen dazu.
Ja, der Glechner hat aber da diese geografische Transposition drin, ne? Ja, also die habe ich ausklammert. Ja.
Okay. Wobei ich den Gedanken wunderbar finde, Asterix und Obelix als philosophische Weltliteratur. Da ist nämlich was dran.
Gibt es Fragen Ihrerseits? Kommentare? Bitte schön, ganz vorne. Durchkämpfen.
Unabhängig von Hoch- oder Tiefsprache ist die Ähnlichkeit zwischen Jesus und Sokrates, gerade Pilatus und vor Gericht, ist das doch eine frappierende Ähnlichkeit mit dem gleichen Urteil. Ja? Und gibt es da auch Zusammenhänge? Jesus hat auch nie was geschrieben, persönlich. Ja? Es ist auch übermittelt über die Evangelien, so wie eben Plato das von Sokrates übernommen hat. Oder gibt's da wirklich Zusammenhänge oder nicht?
Das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Das ist 399 vor unserer Zeitrechnung, also vor der Geburt Christi. Das sind 4 Jahrhunderte. Parallelen gibt es bei diesen Persönlichkeiten, bei ihrer Unerschrockenheit, Unnachgiebigkeit, natürlich das Berufen auf die göttliche Stimme, was ja auch eine doppelbödige Angelegenheit ist, da kann man ja auch von der sokratischen Terroristenlogik sprechen. Ne? Also wenn, wenn der Gott mir etwas befiehlt, dann steht das über allem und ich kann das durchsetzen und muss auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen. Es ist nicht von ungefähr natürlich, dass die platonische Philosophie im frühen Christentum dann eine große Rolle gespielt hat. Gerade so im Neuplatonismus und so weiter, bei Boethius und anderen, dass diese auch diese Philosophie der, der Ideenlehre, die Idee des Guten, christianisiert wurde und so weiter, das passt einfach gut zusammen. Und es gibt eine Passage in der Politeia, die auch immer wieder im, im Kontext mit dem Christentum diskutiert wird. In der Politeia geht es ja um das Thema Gerechtigkeit. Und im zweiten Buch diskutiert man darum, oder darüber, dass auf der einen Seite der Ungerechteste nach außen hin gerecht erscheint, weil er sich so geschickt darstellt und so weiter und auch gönnerhaft. Und der wahrhaft Gerechte, der wird denunziert, wird angeklagt, verurteilt und wörtlich ans Kreuz genagelt. Das ist eine Stelle, die, die natürlich mal wieder zitiert wird. Aber ich wüsste nicht von direkten Zusammenhängen.
Ja, zu Ihrer Ding fällt mir da was ein, und zwar, ich habe einen in Rumänien, in einem Moldau-Kloster, bei der Außenwand, ist, was weiß ich, das ist ja so eine Art Comic für die haben nicht lesen können, also jetzt hat man das so comicartig da dargestellt, da ist tatsächlich der, der Plato dargestellt, ganz unten, allerdings nicht mit dem Heiligenschein, sondern mit dem Sorg. Also statt ein Heiligenschein hat er einen Sorg, also er ist noch sterblich. Ja? Also so, so habe ich das, wie Sie sagen, jetzt da tatsächlich mal gesehen. Ja?
Gibt es noch eine Frage?
Aber Jesus hat sich ja in der Art nicht verteidigt, wie der Sokrates. Ne?
Ja, also keine, also meines Wissens gab es keine Apologie des Jesus. Nur diese Unnachgiebigkeit, die Sache tun, die er für richtig hält und der überzeugt ist, das ist schon eine Parallele.
Eine Frage noch ernst? Gern.
Ich wollte nur als kleine Ergänzung zur Übersetzung in dem Mundart. Es gibt von Täuscher.
Der Jesus ist seine Herber.
Okay.
Ja, das ist einfach irgendwie die Frage, weil es irgendwie so ein bisschen logisch, weil den Text habe ich verstanden, sobald ich gelesen habe. Das andere war mir fremd und eben ich bin ja auch nicht Philosophin, ich bin ja auch immer sehr vorsichtig, wenn ich auf den Thomas treffe, Themen mit ihm bespreche. Ich danke euch sehr für dieses Experiment. Ich würde jetzt gerne einfach diese Runde aufbrechen und in den kleinen Rahmen gehen. Danke für dieses Ausprobieren und dieses Lesen und Vorspielen dieses ganzen, ich nenne es das theatralen Auftritt. Herzlichen Dank, Thomas Moers und Hans Kumpfmüller. Okay.